Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen.
Zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr heute, dass ihr dabei seid bei unserer 113. Folge. Meine Güte, da ist schon einiges passiert. Wir haben eben noch darüber ein bisschen privat geredet, wie sehr wir uns freuen, dass wir das machen können und dass wir mittlerweile pro Folge so um die 150 Leute haben, die uns zuhören. Das ist so unvorstellbar für uns, dass ihr uns zuhört, dass ihr auch noch gut findet, was wir machen und dranbleibt, das vielleicht sogar empfiehlt anderen oder darüber sprecht. Also es ist unglaublich für uns. Es macht uns richtig viel Spaß, auch es überhaupt zu machen. Es bringt uns persönlich unglaublich viel. Aber das ist natürlich nochmal so ein Booster, so ein Motivations- und Freudebooster, den ihr uns da gebt. Also vielen, vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Wir sprechen diese Woche über das Kapitel in Lehre und Bündnisse, Abschnitt 18. Ist nicht ganz so viel zu lesen diesmal. Wir können also tief reingehen in dieser Woche in die Materie des Kapitels. Und geschichtlich gesehen befinden wir uns im Juni 1829. Ich habe die Hintergründe dafür nicht in Heilige wirklich gefunden, da gibt es jetzt nicht viel, aber man findet zum Beispiel im Institutsleitfaden über Lehre und Bündnisse auf Seite 36 so ein bisschen Zusammenfassung darüber. Es ist so, dass nachdem Joseph und Oliver das aaronische Priestertum im Mai erhalten hatten, wünschten sie sich jetzt sehnlichst auch das höhere, das melchisedekische Priestertum zu bekommen. Es wurde ihnen auch verheißen und sie arbeiteten darauf hin und beteten immer wieder darum, es empfangen zu können. Im Juni 1829 dann trafen sich Joseph, Oliver und David Widmer, die wir zuletzt kennengelernt hatten, die Familie Widmer, trafen sich im Haus der Widmers, um noch eindringlicher genau darum zu beten, nämlich um das melchisedekische Priestertum. Als Antwort auf dieses Bitten und diese Fragen und dieses Hoffen kam dann die Offenbarung, die wir jetzt in Abschnitt 18 haben. Und als kurzen Überblick, oder Joseph Smith hat es auch selbst so bezeichnet, ist Abschnitt 18, im Grunde enthält es die Gebote und Verheißungen für die ersten Apostel in der wiederhergestellten Kirche. Und auch die Verheißung an hier Oliver und David, Teil dieser Apostel zu sein. Also die Kirche ist ja noch nicht wiederhergestellt, das heißt, es ist jetzt keine direkte Berufung gewesen. Das dauerte noch ein bisschen, aber sie wurden schon darauf vorbereitet, dass sie Apostel sein würden. Ich fand das ganz interessant. Wir wissen ja, dass der nächste Prophet der dienstälteste Apostel wird. Und wir wissen, dass es nicht Oliver Cowdery war und auch nicht David Widmer. Die beiden waren nicht nach Joseph Smith der Prophet, das war Brigham Young. Aber Brigham Young war erst der dritte Apostel, der berufen wurde. So, deswegen habe ich mal ein bisschen geguckt, um schon mal ein bisschen vorzugreifen in der Geschichte. Bei Oliver Cowdery ist es der Fall, dass er 1838 nach einem Streit bezüglich der Polygamie und es gab ein Finanzinstitut der Kirche, wo es Schwierigkeiten gab, Unstimmigkeiten, wo ganz viel kaputt gegangen ist an Beziehungen, weil das so ein richtig blödes Mischmasch war. Da gab es viel Streit und Oliver hatte an dieser Stelle mit dem Propheten sehr viel Streit und auch die Polygamie war etwas, was ihn sehr verletzt hat und dass er Joseph sehr schief genommen hat, sehr an ihm gezweifelt hat, weil Joseph das gelebt hat. Wegen dieser Streitigkeiten und Unstimmigkeiten, die die beiden nicht ausräumen konnten, wurde er 1838 aus der Kirche ausgeschlossen, kam aber 1848 zurück und wurde wieder neu getauft und blieb auch in der Kirche anschließend. Aber er bekam halt sein Apostelamt nicht zurück. Es wurde nicht so auf Null zurückgesetzt. Deshalb hatte er auch diesen Punkt des dienstältesten Apostels verloren. Bei David Widmer ist es ähnlich. Es ging auch um Streitigkeiten rund um dieses Finanzinstitut der Kirche, sodass auch er 1838 ausgeschlossen wurde. Leider kehrte David Widmer nie zur Kirche zurück. Aber beide haben niemals ihr Zeugnis von der Kirche widerrufen. Oliver nicht, während er etwa 10 Jahre inaktiv war. Und David Widmer auch nicht, nachdem er die Kirche verlassen hat. Niemals haben sie ihr Zeugnis vom Evangelium widerrufen. Und niemals ihr Zeugnis, das sie gegeben haben als Zeugen der goldenen Platten. Es ist nicht nur so, dass sie auch nicht mehr drüber gesprochen haben. Und deswegen könnte man sagen, ja, okay, sie haben es nur nicht zurückgenommen. Sie wurden anschließend darauf angesprochen, auch von Leuten außerhalb der Kirche, von offizieller Seite. aber sie haben es nie widerrufen. Sie haben immer gesagt, nein, das ist wahr, das ist wirklich so gewesen und das war bis zum Ende ihr Zeugnis. Was ich ganz interessant finde zum Abschluss dieser Geschichte, ist, dass der Herr in Lehrenbündnisse 18 die beiden schon gewarnt hat. Er hat ihnen gesagt, sie sollen nicht am Propheten und nicht an den Schriften zweifeln. Also etwas, wo der Herr schon gesehen hat, was passieren würde und ja, versucht hat, sie darauf vorzubereiten, damit sie festhalten können an dem, was sie jetzt haben, um diese Verheißungen, die auch für die Apostel hier formuliert sind, ja, behalten zu können.
Ja, genau. Und sie werden auch nicht die letzten Apostel sein, die berufen werden und die wieder exkommuniziert werden oder die Kirche verlassen. Gerade in der Anfangszeit der Kirche hat es viele Männer gegeben, die diese Position nicht lange inne hatten oder irgendwann ja aufgeben mussten oder aufgegeben haben. Auch wenn das heute eher selten der Fall ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mitbekommen habe noch, dass ein Apostel exkommuniziert wurde aus irgendeinem Grund. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall noch. Also wir sehen hier, dass der Herr sehr genau nimmt, wen er beruft, besonders zu diesem Amt. Denn es ist eine große, große Verantwortung, ein Apostel zu sein und eine große Aufgabe.
Ich denke, man muss auch beachten, in was für einer Position die ersten Apostel waren.
Ja.
Es war alles neu. Es gab viele Rahmenbedingungen, noch nicht heute sind die Apostel meistens aufgewachsen in der Kirche. Zumindest haben sie eine lange Geschichte.
Ja.
Vorbereitende Berufungen auf das Ganze. Ne? Man ist vorher in der Gemeinde, im Pfahl, wahrscheinlich im Gebiet zuständig gewesen, 70er gewesen. Also man hat die Möglichkeit zumindest, vorbereitet zu werden. Das ist kein Garant für irgendwas. Aber wir können hier nicht verurteilen, dass sie Schwierigkeiten hatten.
Richtig.
Bei all dem, was auch noch an Gegenwehr zu dieser Zeit war und auch in Zukunft noch kam, in ihrer Zukunft.
Ja, die Gegenwehr innen, ne, vom Satan sozusagen, aber halt auch die wortwörtliche Verfolgung, also körperliche, familiäre, also zeitliche Verfolgung, nicht nur den inneren Kampf, den wir alle irgendwie kämpfen gegen uns selbst und gegen die natürlichen Menschen. Genau, also ich sehe das genauso. Ich denke, alle Menschen damals, genauso wie heute, haben versucht, ihr Leben so gut zu leben wie möglich. Und es waren trotzdem sicherlich tolle Männer, die Fehler gemacht haben, so wie wir auch Fehler machen. Also sonst hätte der Herr sie nicht berufen. Sie waren zu dem Zeitpunkt der Berufung, waren sie würdig und hatten dieses Potenzial. Aber ja. Aber, wie du schon gesagt hast, einmal diese Berufung, einmal dieses Amt verloren, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man es nochmal bekommt oder dass der Herr einem das nochmal anvertraut. Auch wenn die Umkehr von den Sünden natürlich vollständig möglich ist durch Jesus Christus. Aber ja, es ist eben etwas, was der Herr sehr ernst nimmt. Und das ist auch genau mein Thema heute. Ich möchte über Apostel sprechen. Wir haben letzte Woche schon über Ordnung in der Kirche gesprochen und warum es dem Herrn wichtig ist. Und das ist heute ein bisschen eine Erweiterung, denn das ist einer der Gründe, warum wir Apostel haben. Der Herr braucht für sein Werk eine Organisation, die von ihm geleitet wird durch Führer, die er beruft. Also er erwählt und bevollmächtigt Menschen hier auf der Erde, die er selbst bei der Verwirklichung seines Werkes anleitet. Wir haben das in den verschiedensten Konstellationen. Männer und Frauen arbeiten beide in Organisationen, in der Kirche, in Führungspositionen. Und es ist ihm wichtig, das haben wir letzte Woche eben auch schon gelesen, wie er in der Bündnisse 132, Vers 8 sagt, dass sein Haus, und das ist der Tempel, das sind die Gemeindehäuser, und ich denke, das Haus kann man auch mit Werk gleichsetzen, also ein Haus der Ordnung, ein Werk der Ordnung und nicht der Verwirrung. Und dieses Werk hat Gordon B. Hinckley zusammengefasst in drei wichtige Aufgabenbereiche. Er hat gesagt, die drei großen und wichtigen Aufgabenbereiche, die der Kirche anvertraut sind, sind erstens, den Menschen weltweit das Evangelium Jesu Christi zu verkünden, zweitens, dieses Evangelium im Leben der Mitglieder der Kirche zu verankern und drittens, dessen Segnung durch stellvertretende Arbeit denjenigen anzubieten, die den Schleier des Todes durchschritten haben. Und an all diesen drei Punkten sind die meisten von uns, aber eben auch ganz besonders die Apostel, beteiligt. Was sind die Apostel überhaupt für alle, die damit nicht so bekannt sind vielleicht? Ein Apostel in unserer Kirche ist ein ordinierter Führer im melchisedekischen Priestertum. Sie haben die Priestertumsvollmacht, im Namen Jesu Christi zu handeln und als ganz besondere Zeugen auf der Erde aufzutreten und haben bestimmte Rollen zu erfüllen. Wir haben hier auf der Erde 15 Apostel. Drei davon bilden die Präsidentschaft der Kirche, also die erste Präsidentschaft, die Führung. Wir haben einen Präsidenten und zwei Ratgeber. Und dann haben wir das Kollegium der 12 Apostel, das 12 Männer beinhaltet, die eben dazu ordiniert wurden. Und alle 15 Apostel tragen die gesamten Schlüssel des Gottesreiches hier auf der Erde. Also nicht nur die ersten drei, nicht nur der Prophet, sondern alle 15 tragen die Schlüssel, alle Schlüssel, die Jesus Christus uns hier auf der Erde gibt, um die Kirche zu führen und zu leiten. Aber 14 der Apostel nutzen nicht alle dieser Schlüssel. Sie nutzen einige, Aber nur der Prophet, der Präsident der Kirche, der älteste Apostel, ist derjenige, der eben präsidiert über die Kirche und auch alle Schlüssel mit ihrer Vollmacht nutzt. Genauso wie die 12 Jünger damals im Alten Testament, sind auch die heutigen Apostel berufen, eben Zeugnis abzulegen und die Kirche weltweit weiterhin zu führen. Und es sind eigentlich relativ normale Männer. Die wurden nicht dazu erzogen oder nicht besonders ausgebildet von irgendeiner Kirchenorganisation oder wurden die nicht dafür trainiert, Apostel zu sein. Die haben keine besondere Ausbildung auf diese Weise durchgemacht, außer die Ausbildung, die der Herr ihnen im Leben gegeben hat. Denn ich bin mir sicher, der Herr bildet seine Führer eben im Besonderen durch den Alltag aus, durch das alltägliche Leben. Und er sieht und erkennt, wer sein Potenzial erfüllt und wer eben die Möglichkeit hat, auch diese Last zu tragen.
Da lohnt es sich manchmal auch, in die Lebensgeschichten reinzuschauen, der Apostel. Wir sehen die Brüder oft und die sehen gestriegelt aus mit ihren Anzügen und sagen immer das Richtige gefühlt. Ja. Und man denkt so, ja, perfekt, die sind da drin und machen es richtig. Und tun es auch, aber man hat dann schnell den Eindruck, vielleicht, dass es einfach ist oder dass sie so einen Schein vielleicht auch mitbringen oder so. Aber was ich sagen will, ist aber, dass es sich lohnt, in die Geschichte ihrer Leben reinzuschauen, weil man dann sieht, was die alles erlebt haben, was sie durchgemacht haben. Kinder verloren, Ehepartner verloren, Flüchtling selbst gewesen beim Elder Uchtdorf zum Beispiel. Mhm. Also die haben schwere Dinge durchgemacht. Und es ist etwas, was ich generell auch unabhängig vom Apostelamt ganz persönlich gelernt habe, dass ich früher oft auf Menschen in der Kirche geschaut habe, die ich bewundert habe und gedacht, boah, wie sind die toll, was die für einen Glauben haben, ich wäre auch gern so. Und habe mich gefragt, wie geht das oder ist man einfach so, bringt man das einfach so mit? Nein, je älter ich wurde, habe ich die Menschen kennengelernt und deren Hintergründe. Und die Menschen mit dem größten Glauben und Vertrauen in den Herrn sind die, die schreckliche oder schwierige Dinge durchgemacht haben, die wirklich gelitten haben, die durchhalten mussten, ne? Die sich ausgezeichnet haben dadurch, dass sie trotzdem dem Herrn treu gewesen sind. Und das ist bei den Aposteln nicht anders. Deswegen lohnt sich das wirklich, da mal reinzuschauen, was die so im Leben hinter sich hatten schon. Die wurden auf diese Weise auch vorbereitet, ja, dem Herrn treu zu sein und Anstrengendes und Schwieriges zu tun, trotzdem. Ja.
Ja. Ja, die stärksten Bäume, die haben die tiefsten und stärksten Wurzeln, ne? Ja. Nicht einfach, weil sie ein schönes Leben hatten, sondern weil sie die heftigsten Stürme durchgemacht haben und den Stand gehalten haben.
Richtig.
Unsere Apostel sind quasi die größten Eichen und Mammutbäume auf der Erde gerade. Die aber, wie du gesagt hast, ganz normale Männer sind. Und wir haben, so wie damals, ne, wir hatten zu Jesu-Zeiten, wir hatten einen Zöllner, wir hatten Fischer, einen Steinmetz und so weiter. Also alltägliche Männer, die alltäglichen Berufen nachgegangen sind. Und heute haben wir Männer aus der Medizin, Lehrer, Bildung,
genau. Ja, auch hier. Wir haben Lehrer, wir haben Farmer, ne? Oliver und David, ne? Auch hier an dieser Stelle.
Ja, genau. Joseph, ne, der ein Bauerssohn war letztendlich und gar nicht wirklich eine große Bildung genossen hatte.
Genau.
Heute sind es oft Männer, die schon recht gestanden sind, die auch oft im beruflichen Leben viel erreicht haben. Ne? Wir haben Präsident Nelson, der aus der Medizin kommt, ein sehr erfolgreicher, guter Arzt war. Wir haben Leute aus der Wirtschaft, Präsident Oaks, der ist Richter gewesen und so. Präsident Holland, der Professor an der BYU war und auch Präsident der Universität und so weiter. Also wir haben Männer, die was erreicht haben und es wird vielleicht ein bisschen dazu verleitet zu denken, ja, die werden nur Apostel, weil sie schon so viel Erfolg in der Welt gehabt haben. Aber wie du gesagt hast, wenn man mal wirklich reinliest und über die Männer was liest, auch oft im Nachruf, dann liest man, was die alles durchgemacht haben und man erkennt, dass der Erfolg im Leben, also außerhalb der Kirche, im Beruf und in der Familie und so weiter und die Standhaftigkeit in der Kirche, dass das Hand in Hand geht und dass das Segnungen sind, die der Herr ihnen gibt, weil sie eben standhaft waren und weil sie demütig waren und weil sie solche tollen Männer sind. Letztendlich ist es aber egal, was sie waren, denn das ist ab dem Zeitpunkt, wo sie berufen werden, ist es eben genau das, sie waren jemand. Und ab dem Zeitpunkt sind sie Vollzeit Diener im Werk des Herrn. Und sie legen ihren Beruf nieder, ihre Arbeit nieder, sie gehen nicht wieder dahin zurück, um ausschließlich als Zeuge Jesu Christi tätig zu sein.
Ich muss an Elder Uchtdorf denken, der ja keinen Zweifel daran lässt, durch seine Ansprachen, was er vorher gemacht hat.
Ja.
Und viel das mit seinem Piloten da sein vergleicht.
Ja. Ich liebe das.
Ja.
Ja. Heute ist unser Prophet Präsident Russell M. Nelson. Dann haben wir Präsident Dallin H. Oaks als ersten Ratgeber und Präsident Henry B. Eyring als zweiten Ratgeber. Damals, wenn wir jetzt uns nochmal ins Jahr 1829 versetzen, haben wir Joseph Smith als Propheten gehabt. Und dann Oliver Cowdery, meine ich, als ersten Ratgeber und David Whitmer als zweiten Ratgeber. Und in Abschnitt 18 werden Oliver Cowdery und David Whitmer beauftragt, die nächsten 12 Apostel auszusuchen und zu berufen. Und das bringt uns auch dazu, wie man ein Apostel wird. Kann da keine Werbung hinschicken oder so oder sich melden dafür. Ich glaube, dass das auch niemand wirklich will, freiwillig, weil ich glaube, es ist eine große Verantwortung.
Ja, zumindest nicht, wenn man versteht, was es bedeutet.
Ja, genauso wie irgendwie Bischof zu sein oder so, man als nur ein einfaches Fußvolk der Kirche sieht man die und denkt, wie du gesagt hast, es müssen tolle Männer sein und es sind es bestimmt auch, aber diese Aufgabe und alles, was das beinhaltet, das zu tragen, diese Verantwortung, ich glaube, da meldet sich keiner freiwillig für. Dennoch sind sie natürlich qualifiziert und letztendlich werden die Apostel vom Präsidenten der Kirche ausgewählt. Also alle 15 arbeiten zusammen, denken darüber nach, können Vorschläge einreichen sozusagen oder Vorschläge machen. Die treffen sich ja ziemlich häufig, die 15. Aber letztendlich trifft heute der Prophet, also der Präsident der Kirche, in unserem Fall Russell M. Nelson, die Entscheidung, wer der neue Apostel wird. Mit dem Herrn zusammen natürlich. Und 1829 war das eben die Aufgabe vom ersten und zweiten Ratgeber, diese 12 zu berufen. Letztendlich kann ich mir vorstellen, dass sie trotzdem mit Joseph auch eng zusammengearbeitet haben. Letztendlich musste Joseph sie auch natürlich alle einsetzen mit und ordinieren. Also genau, ich denke, dass das da ähnlich war. Und nachdem der neue Mann für das Amt ausgesucht wurde, werden sie berufen. Heute ist das, glaube ich, mit ein bisschen Vorlauf. Es gab aber auch Momente und Zeiten, wo das sehr überraschend gekommen ist, diese Berufung. Bei Präsident Nelson zum Beispiel war das so, dass er überhaupt nicht wusste, dass er in der Konferenz, zu der er ging, zum Apostel berufen wurde.
Echt?
Ja, er hat erzählt, der Samstag der Aprilkonferenz 1984 war in unserem Kalender seit vielen Jahren markiert, denn an diesem Tag war unser einziger Sohn zum ersten Mal in meinem Leben alt genug, um mit mir an der allgemeinen Priesterversammlung teilzunehmen. Brüder und Schwestern, wir wussten nicht, dass an diesem Tag mein Name als Mitglied des Rates der 12 vorgestellt werden würde. Unsere verheirateten Töchter riefen uns zwischen den Sitzungen an. Eine, die ein Baby erwartete, sagte, Papa, ich war so schockiert über diese Ankündigung. Ich glaube, ich bekomme Wehen. Und er erzählt weiter, das hat sie.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist ja süß.
Und in seiner Ansprache sagt er dann, also Präsident Hinckley, also er spricht dann Präsident Hinckley an, sagt, ihre Ankündigung von der ersten Präsidentschaft sollte zumindest als Mithilfe zur Geburt gewertet werden. Unser 22. Enkelkind ist gestern Abend sicher angekommen.
Das ist ja süß.
Süß, ne? Und ich weiß noch bei Präsident Monson, ich erinnere mich daran, dass er erzählt hat, dass er in der Sitzung oder in der Konferenz, wo er berufen wurde, dass er sich auf einen Sitz gesetzt hatte und der Mann links von ihm, der sagte, Vorsicht, der Mann, der das letzte Mal neben mir hier saß, wurde zum Apostel berufen.
Ups, jetzt sitzt da keiner mehr. Nee. Jetzt lassen die den immer frei bestimmt.
Ich glaube auch. Ja, und viele, ich würde sagen, die meisten Apostel, wenn nicht sogar alle, berichten in der ersten Ansprache davon, dass sie sofort nachdem sie den Anruf bekamen oder halt in dem Moment, wo sie einfach berufen werden, einen starken Anflug hatten mit einem Gefühl der Unzulänglichkeiten. Also alle, Präsident Nelson, Präsident Holland, Elder Uchtdorf, Elder Cook, habe ich jetzt gefunden. Aber ich denke, dass wenn man weitersuchen würde, würde man noch mehr finden. Alle erzählen davon, dass sie sich überhaupt nicht, ja, ausreichend, nicht genug gefühlt haben, um dieses Amt zu bekleiden. Dass sie trotzdem starke Gefühle des Glaubens hatten, aber eben auch Sorge und Ängste, dass sie dem nicht gerecht werden können. Und nachdem aber der Prozess der Berufung durch ist, kommt und alle 14 restlichen Apostel legen dem neuen Apostel die Hände auf. Und der Prophet, also der Präsident der Kirche, ordiniert letztendlich den neuen Apostel zu seinem Amt. Man wird Apostel letztendlich eben durch Berufung, aber das wird überhaupt notwendig, du hast es schon erzählt, dadurch, dass ein Apostel vorher stirbt oder in sehr seltenen Fällen, heutzutage jedenfalls, dass jemand die Kirche verlässt oder exkommuniziert wird, also ausgeschlossen wird aus der Kirche aufgrund von Verhaltensweisen oder Sünden, die dieser Mann begangen hat. Der am längsten dienende Apostel, haben wir auch schon gehört, ist derjenige, der, wenn der Prophet stirbt, der Präsident der Kirche, der dann nachrückt und dann wird wieder durch Inspiration der nächste Apostel berufen und so weiter. Ich habe mich schon immer gefragt, wie also ein Tag aussieht als Apostel und man kann mittlerweile, ich glaube auf YouTube ist es verfügbar, ich werde den Link auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, kann man so einen Tag eines Apostels mal miterleben. Und man kann Elder Bettner sehen, wie er in sein Büro geht, wie er wieder rauskommt und erzählt er, so, ich gehe jetzt da und dahin. Und dann eine Stunde später geht er wieder in sein Büro, dann geht er wieder raus, dann geht er wieder in sein Büro. Also man hat das Gefühl, dass das alles
ist. Das ist auch viel Büroarbeit.
Ist viel Büroarbeit, viel Papierkram, ja. Und das ist eben eine der Aufgaben der Apostel, sich um die Kirche, ne, eben zu kümmern. Also die 12 Apostel, ganz besonders die 12, das Kollegium, ist dafür verantwortlich, die Arbeit der Kirche überhaupt weltweit zu beaufsichtigen. Das bedeutet, sie reisen überall hin um die ganze Welt und verbreiten in allen Ländern das Evangelium, die Botschaft der Kirche und besuchen die Gemeinden, die Mitglieder und stärken sie. Und sie predigen das Evangelium, so wie damals. Das werden wir in den nächsten Abschnitten von Lehre und Bündnisse immer wieder noch lesen. Und Missionare werden ausgesandt werden, aber eben auch die 12 werden ausgesandt, um das Evangelium zu verkünden. Und das eben überall, in allen Sprachen, auf allen Kontinenten, in allen Ländern der Welt. Und manchmal hat man das Gefühl, die Apostel reisen irgendwo hin, nur um einen Tempel vielleicht zu weihen oder nur um eine Konferenz zu geben. Und man denkt, der Apostel ist für die breite Masse da. Aber Elder Bettner hat davon erzählt, dass er einmal in einem Land war und mit einem Mann etwas Bestimmtes besprochen hat und dass er sich gefragt hat, würde der Herr einen der 12 Apostel um die halbe Welt senden, nur um einer Person zu helfen? Und er hat bei einem Face-to-Face diese Frage gestellt und selbst beantwortet, hat gesagt, ja, das tut er ständig. Also es ist nicht nur, um einem großen Publikum, mit einem großen Publikum zu sprechen und für die Masse da zu sein, sozusagen an Mitgliedern, sondern auch wirklich ganz persönlich für uns.
Ja, auch nicht nur ein Gesicht und ein Aushängeschild zu sein, ne? Also
richtig.
Das könnte ja vielleicht auch so rüberkommen, ja. Alle paar Wochen muss jeder mal ran und vor die Kamera oder so.
Ja.
Oder mal eine Fallkonferenz besuchen, ich weiß
genau.
Nicht. Aber ja, dass es wirklich um das Werk des Herrn geht, das auch klein anfängt ganz oft.
Richtig, wir sind alle wichtig, ne? Das lesen wir in den Schriften, dass jede Seele hat großen Wert in den Augen Gottes. Und das Werk des Herrn ist ein Werk der Individuen. Er guckt nicht auf uns Kinder herab und sieht eine Masse und Tendenzen oder so, sondern er sieht wirklich uns einzeln und er kennt unsere Herzen. Und ich muss daran denken, dass mein Mann, als er auf Mission war, Präsident Nelson getroffen hat. Also Präsident Nelson kam und hat mit den Missionaren eine Zonenkonferenz abgehalten. Und das war häufiger der Fall, weil die Tochter von Präsident Nelson war die Frau des Missionspräsidenten. Also er hat dann auch gleich die Frau, also seine Tochter, besucht. Und mein Mann sollte auf dieser Konferenz Klavier spielen. Und er hat sich total schlecht gefühlt, weil er sich unzulänglich gefühlt hat. Und er dachte, warum macht das nicht ein anderer Elder, der das viel besser kann? Aber es war ein spezieller Wunsch von der Frau des Missionspräsidenten, dass er da spielt. Dann hat er das tatsächlich auch getan und er hat während dieser Zeit, während er Klavier gespielt hat, aber Bauchschmerzen bekommen. Und das ging überhaupt nicht gut in der Zeit. Also er saß da wie ein Häufchen Elend auf seinem Klavierhocker und hat tatsächlich gespielt. Und es war trotzdem schön, Präsident Nelson zu sehen und zu treffen und von ihm zu hören, aber es ging ihm gar nicht gut. Und später stellte sich heraus, dass er eine Blinddarmentzündung hatte und der Blinddarm musste auf Missionen entfernt werden. Also ist tatsächlich ins Krankenhaus gekommen. Ist auch eine ganz interessante Geschichte, vielleicht erzähle ich die dann anders mal, weil der Herr viel seine Finger da im Spiel mit hatte. Aber er hat später auf jeden Fall herausgefunden, dass als er ins Krankenhaus kam, Präsident Nelson noch hier war, also noch beim Missionspräsidenten und seiner Frau, also er hat seine Tochter wohl noch besucht. Er war eben noch im Gebiet und der hat das mitbekommen, dass mein Mann ins Krankenhaus kam. Und Präsident Nelson hat speziell für ihn gebetet. Und es hat alles gut geklappt, die Operation, also es gab keine Schwierigkeiten oder so. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das der ausschließliche Grund war, warum alles gut geklappt hat. Aber selbst um für jemanden zu beten, für einen Missionar, selbst dafür würde der Herr jemanden um die Welt schicken. Es war eben ein besonderer Moment und es ist total cool, das zu spüren, dass wir so wichtig sind dem Herrn und auch seinen Aposteln, weil sie lieben uns genauso. Das merkt man, finde ich, ständig, dass es wichtig ist, sich um diese eine Seele zu kümmern, die jetzt gerade eine schwierige Zeit durchmacht. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe der Apostel, sondern sie sind auch dafür zuständig, Entscheidungen zu treffen für Programme, die wir haben in der Kirche, also ne, die einzelnen Organisationen, aber auch Sachen wie Komm und folge mir nach und auch die Richtlinien und die Lehren der Kirche zu verbreiten und Entscheidungen dahingehend zu treffen. Also sie spielen eine Schlüsselrolle eben dabei, die kirchlichen Lehren und Richtlinien und Strukturen, organisatorischen Sachen zu bestimmen und befassen sich auch intensiv mit Fragen, die aufkommen von Mitgliedern oder so, die sich auf das Evangelium beziehen. Und schließlich sind sie auch dafür verantwortlich, verschiedene Aspekte der Organisation und auch die Verwaltung der Kirche zu beaufsichtigen. Also sie überwachen internationalen Wachstum unserer Kirche und sie arbeiten auch mit den 70ern, den lokalen Führern wie Pfarrpräsident oder so zusammen, um sicherzustellen eben, dass die Kirche weltweit gleich ist und gut und sicher geführt ist, dass nicht einer irgendwo irgendeinen Quatsch macht oder dass die Kirche in China anders ist als in Frankreich, sondern dass es wirklich die gleiche Kirche ist und alle am gleichen Strang ziehen. Und da die Apostel als Propheten Seher und Offenbarer auch fungieren, genau wie der Präsident der Kirche, erhalten sie eben ständig göttliche Offenbarung und Führung für die gesamte Kirche und uns als Mitglieder. Und es ist nicht einfach ein Bonus, der kommt einfach so, egal was passiert, sondern natürlich müssen sie dafür rein sein. Also sie müssen dafür würdig sein. Wir lesen im Abschnitt jetzt in Lehre und Bündnisse 18, den wir jetzt diese Woche lesen, in zwei Versen darüber, wie die Apostel sich zu verhalten haben. Vers 31 sagt der Herr, und nun spreche ich zu euch, den 12. Siehe, meine Gnade ist ausreichend für euch. Ihr müsst untadelig vor mir wandeln und nicht sündigen. Und in Vers 43 sagt er, und nun, nachdem ihr dies empfangen habt, müsst ihr in allem meine Gebote halten. Also der Herr sagt, ihr müsst untadelig vor mir wandeln und nicht sündigen. Das ist natürlich unser aller Bestreben, aber um dieses Amt zu bekleiden, braucht es eine große Menge an Reinheit. Also die Apostel müssen besonders rein sein, besonders würdig sein und er sagt hier, ne, in allem meine Gebote halten.
Ich finde, da wird besonders deutlich, dass es ja so eine 24-7-Berufung ist, ne?
Ja.
Also natürlich, wenn ich jetzt in Gemeinde und Pfahl unterwegs bin mit einer Berufung, ist es ja auch so, dass die nicht aufhört, wenn ich mich aus dem Gemeindehaus bewege oder so. Ich habe Meetings, ich bereite mich vor auch darauf. Ich kann auch mitten im Alltag Offenbarung empfangen dafür und auch dafür muss ich ja rein und bereit sein. Aber das Apostelamt ist ja auch noch so eine zusätzliche Geschichte, die ja auch für die Welt als eine Berufung steht. Also du bist ja auch ein Repräsentant, also wir ja irgendwie auch jeder persönlich, aber auf einem viel größeren und viel offiziellerem Niveau. Und ja, das ist schon eine große Herausforderung. Ich erinnere mich noch an eine Folge, wir haben über das Priestertum gesprochen und du hast erwähnt, was dein Mann sagt, dass das so schwierig ist, dass man immer bereit sein muss, einen Segen zu geben, immer sonntagmorgens gut genug drauf sein, um das Abendmahl auszuteilen oder zu segnen. Solche Dinge. Und das ist ja irgendwie noch mal eine Stufe weiter, ne? Also na klar, jeder Priestertumsträger hat das vielleicht auch schon, diese Herausforderung, dass man das eigentlich, dass man eigentlich immer bereit sein soll. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, du bist so ein Repräsentant und wirklich ein Gesicht. Ich meine, die treffen ja auch Staatsoberhäupter und Oberhäupter anderer Kirchen und sprechen mit denen, sind in irgendwelchen Gremien. Das geht ja weit über unsere Kirche und die Mitglieder hinaus. Mhm. Da musst du schon bereit sein, allzeit bereit, pfadfindermäßig.
Ja, total. Das ist auch etwas, ich habe da so Respekt vor. Also es ist nicht nur, dass du jemand bist, für die Mitglieder, an denen sich die Mitglieder wenden können, die das glauben, wofür du einstehst und so weiter, ne? Sondern auch politisch Unterhaltungen führen musst, Verhandlungen führen musst für Tempel, Grundstücke oder dass die Kirche in dem Land aufgebaut werden darf. Also du darfst wirklich keine Menschenfurcht haben als Apostel. Ja.
Ja, gutes Beispiel gerade für uns in Deutschland, die Mitglieder, ist ja da Präsident Monzen zum Beispiel, der als Apostel ein besonderes Verhältnis hatte zu den Oberhäuptern im Staat der DDR, was dazu führte, dass der Tempel dort erbaut werden konnte, zu einem Zeitpunkt, wo das niemand erwartet hatte. Hm. Also was das alles ausmachen kann und was daran hängt auch. Also das ist ein super Beispiel, was ja ganz nah an unserem Leben dran ist, ne, hier.
Ja, absolut, genau. Also da braucht man schon wirklich entweder die Skills, so als Mensch. Ich glaube, dass auch da die berufliche Laufbahn einen großen Unterschied macht, dass auch da die Männer vorbereitet werden. Und wenn nicht, dann braucht man da eben die göttliche Führung, ne? Dass der Geist einem sagt, was man sagen soll. Eben dieses, wie du sagst, allzeit bereit, ist wirklich eine große Belastung. Also da, wenn ich daran denke, wie oft ich nicht bereit wäre, jetzt eine Offenbarung zu empfangen, ne, weil ich mich gerade wieder geärgert habe. Ich muss da an Joseph Smith denken, da haben wir vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass er sich während der Übersetzungsarbeit eines Morgens mal über Emma geärgert hatte und er nicht übersetzen konnte dann. Also nichts kam und er musste erst mal eine Stunde lang einen Spaziergang machen, um seine Gefühle wieder in Einklang zu bringen, um sich selbst wieder in Einklang zu bringen. Obwohl, wir lesen nicht, was das war. Vielleicht hat Emma auch wirklich irgendwas gemacht, was genervt hat oder was anstrengend war oder was nicht hätte machen sollen. Also vielleicht hat er sich zurecht geärgert, sage ich mal, aber trotzdem haben diese Gefühle eben ihn davon abgehalten, die er ihr gegenüber hatte, seine Berufung zu erfüllen. Und so stelle ich mir das eben auch vor. Und wir wissen auch von Wendy Nelson, die erzählt hat, dass eines Nachts sie aufgewacht ist und das Gefühl hatte, sie sollte den Raum verlassen. Und das hat sie dann getan. Ich glaube, 2 Stunden später oder so kam dann Präsident Nelson raus aus dem Schlafzimmer und beide wussten, dass es ein besonderer Moment gewesen war. Und auch dafür muss man bereit sein. Also wenn er vorher mit Wendy abends nochmal gestritten hätte oder so. Und ich meine, noch sind sie auch nicht vollkommen.
Ja.
Die sind vielleicht reiner als der Durchschnittsmensch auf der Erde, aber vollkommen sind sie nicht. Und auch die erzählen davon, dass sie Diskussionen haben mit ihren Frauen oder sich über Sachen ärgern. Also auch die sind noch menschlich und fehlbar. Und also da die Demut zu haben und Mut und das Bestreben, eben immer rein zu sein, das ist schon viel.
Da du Wendy jetzt erwähnst, finde ich, in den letzten Jahren ist auch viel deutlicher zumindest noch geworden, dass es fast schon so eine Anhangberufung ist, Frau des Präsidenten oder Frau eines Apostels zu sein. Mittlerweile hört man von den Schwestern auch Ansprachen, wenn die Gebiete besuchen und so. Und das macht deutlich, ja, dass es auch eine Sache ist, die die Schwestern, die Familien mitbetrifft. Das kennt man ja schon von der Bischofsberufung. Man sagt so ein bisschen so Bischofsfrau. Natürlich ist es keine Berufung, aber es betrifft dich, weil es natürlich dein Familienleben einschneidet oder auf jeden Fall beeinflusst. Und man muss das mittragen, auch als Ehepartner.
Und mit unterstützen, ne?
Ja.
Wenn es mal wieder losgeht oder also gerade die Apostel, auch die Frauen, die reisen ja mit, wie du gesagt hast, die sind auch immer unterwegs und das muss man auch leisten können.
Ja.
Wir wissen, dass Apostel aber nicht nur bestimmte Pflichten haben hier auf der Erde und auch in der Ewigkeit, sondern auch gewisse Rechte, würde ich sagen, oder gewisse Aufgaben, die auch über dieses Leben hinausgehen. Also wir wissen zum Beispiel, dass die 12 nephitischen Apostel die Nephiten richten werden. Wir wissen, dass die 12 Apostel im Neuen Testament die Juden richten werden. Und auch, dass wir heute in der neuzeitlichen Zeit von 12 Aposteln gerichtet werden. Von welchen jetzt ganz genau? Vielleicht von denen, die gelebt haben zu unserer Geburt. Ich weiß es nicht genau, das entscheidet letztendlich der Herr. Aber dass auch außerhalb, also nach diesem Leben, weiterhin diese Schlüssel und diese Aufgaben eines Apostels noch bestehen bleiben. Und das Recht und eben auch die Aufgabe, die Menschen heute und später zu richten, sind auch heute schon Richter in Israel. Und auch heute haben sie das Recht oder die Pflicht zu sagen, das sind unsere Richtlinien und das ist außerhalb der Richtlinie und deshalb musst du zum Beispiel aus der Kirche austreten.
Richtig, sie vertreten den Herrn in all diesen Belangen, ne? Und denken sich das nicht aus. Es ist nicht ihre Kirche, es sind nicht ihre Regeln.
Ja.
Der Herr sagt das und sie sind das Sprachrohr.
Und sie haben eben auch das Recht der Präsidentschaft inne durch ihr Amt. Also überall, wo sie sind, außer der Prophet ist dabei, aber sie haben eben das Recht, also überhaupt diese Kirche zu leiten, also als Nächster immer in der Rangordnung halt als Prophet oder als Präsident der Kirche zu amtieren. Aber auch, wenn sie eine Versammlung besuchen oder so, dann sind sie der Kopf der Versammlung, also sie präsidieren über diese Versammlung. Und ich bin mir sicher, dass sie auch bestimmte Segnungen bekommen. Also wir wissen, sie lernen jetzt schon unheimlich viel auf dieser Erde, also sie sind sicherlich jetzt mir zum Beispiel um Längen im Vorteil in Bezug auf die nächste Welt. Wir wissen, dass je mehr wir lernen hier auf dieser Erde, desto mehr sind wir anderen gegenüber im Vorteil in der nächsten Welt. Nicht, dass das nicht noch aufgeholt werden kann, aber trotzdem. Und im Abschnitt dieser Woche in Vers 15 und 16 lesen wir auch diese bekannte Schriftstelle, dass die Seelen großen Wert haben in seinen Augen. Und dann sagt der Herr in 15 und 16, und wenn es so ist, dass ihr alle eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Und nun, wenn eure Freude schon groß sein wird mit einer Seele, die ihr zu mir ins Reich meines Vaters geführt habt, wie groß wird eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir führt? Und als Apostel glaube ich, dass man viele Seelen zu Christus führt. Und wie groß unser aller Freude sein wird, wenn wir später mal die Apostel treffen, die uns viel bedeutet haben. Und wenn es nicht mehr in diesem Leben ist, aber wir werden ihnen erzählen, was sie für einen Einfluss gehabt haben in unserem Leben. Und das ist sicherlich auch eine große Segnung, die sie haben. Die Apostel, die wir heute haben, sind letztendlich in der Vollmacht und in den Aufgaben, denen im Neuen Testament und auch denen im Buch Mormon gleich. Das Aposteltum, das Apostelamt wurde komplett wiederhergestellt und sie sind jetzt dazu berufen, ihr Leben lang bis zum Ende, die haben auch keine Rente oder so, die gehen nicht irgendwann und sagen, so jetzt ziehe ich auf eine Insel und trinke die ganze Zeit irgendwelche alkoholfreien Cocktails und liege am Strand. Sondern wir müssen an Präsident Nelson denken, der mit 100 Jahren immer noch diese Kirche führt. Wie crazy ist das?
Ja,
also so eine große Organisation zu führen, so viele Entscheidungen zu treffen, so viel auch noch herumzureisen. Also,
und der ist ja auch nicht spät dazugekommen.
Richtig.
Also ich bin 1986 geboren und er ist 84 zum Apostel ordiniert worden.
Ja.
Das heißt, er ist länger als ich lebe schon Apostel. Genauso ja Präsident Oaks zum Beispiel. Das ist Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht so, dass er zwar alt ist, aber erst vor 2 Wochen dazugekommen ist oder so, ne?
Ja, und er vorher noch Energie tanken konnte oder so. Also der hat dieses...
Vorher schon die Rente genossen hat.
Richtig, richtig. Der hatte gar keine Rente eigentlich, nee. Der Mann. Also
nein, das sind ja über 40 Jahre. Der war knapp 60, 60. Ne?
Ja? Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Kann sich gar nicht vorstellen.
Ne? Nahtlos in die nächste Aufgabe.
Richtig, man denkt, jetzt segelt man in den Sonnenuntergang des Lebens und dann ja. macht das Schiff eine Biegung und man ja. segelt wieder zurück. Ja, es ist wirklich eine große Aufgabe, die letztendlich nur beendet wird, wenn sie sterben oder wenn tatsächlich irgendwas passiert, was das vorzeitig beendet für sie oder sie selbst sich entscheiden. Wir haben also jetzt seit bald 200 Jahren dieses Apostelamt, das Kollegium der 12, die 15 an unserer Seite in der Kirche. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass wir das haben. Also ist es wirklich eine Wiederherstellung der Originalkirche, der Kirche, wie Jesus Christus sie einst hier auf dieser Erde gegründet hat, wie er sie berufen hat, wie er sie reformiert hat und organisiert hat. Und er beruft die Führer seiner Kirche und er unterstützt die Führer seiner Kirche. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo es in vielen Gemeinden Gemeindekonferenz gibt und da bestätigen wir nochmal die 15. Bei uns ist das jetzt diesen Sonntag. Und ich freue mich darauf, diese 15 Männer zu bestätigen und zu unterstützen, weil es das ist, was sie für uns tun. Sie sind eigentlich nur dafür da, um uns zu dienen, um uns zu führen, um uns zu leiten. Und ich bin unheimlich dankbar, wie gesagt, für diese Organisation, für diese Struktur, die wir haben in der Kirche, weil ich davon überzeugt bin, dass es wirklich der Wille des Herrn ist und dass diese Männer besondere Männer sind, denen der Herr vertraut, mich, meine Familie und den Rest der Mitglieder, meine Freunde in der Kirche und so weiter, zu ihm zurückzuführen.
Also ich weiß, dass in meiner Jugend, also bis heute bin ich im Fanclub dabei von den 12 Aposteln von der ersten Präsidentschaft.
Ja.
Ich weiß, dass in meiner Jugend, da hatte ich noch nicht so den Dreh raus, den Heiligen Geist zu verspüren oder ja zu wissen, wann er zu mir redet. Ich hatte so ein bisschen Probleme, mir selbst zu vertrauen, ne? Und dann ist es ja auch schwierig, so, ja, wenn man seinen eigenen Gefühlen nicht vertraut oder nicht so sicher ist, was ist jetzt der Heilige Geist? Also das war für mich so ein Ding, wo ich heute sehr viel sicherer bin. Aber ich weiß, dass da in dieser Zeit die Apostel und vor allen Dingen der Prophet, aber alle Apostel ein wirklich großer Anker für mich waren. Also egal, was in meinem Leben passiert ist, wenn ich oder woran ich gezweifelt habe, was ich für Fragen und Herausforderungen hatte, wenn ich die Generalkonferenz geguckt habe, dann rauchte mir der Kopf zwar danach, aber ich habe diese Männer angeschaut und ich wusste einfach, dass das alles wahr ist.
Ja.
Ich habe sie angeschaut und ich habe, ja, wie es im Mormon so schön heißt, ich habe gesehen, dass sie den Gesichtsausdruck Christi angenommen hatten. Also ich wusste, dass er durch sie spricht und es hat mich immer so aufgebaut und ich habe ihnen geglaubt, wenn sie gesagt haben, ja, wir lieben sie alle und ich wusste, das stimmt einfach. Ich habe es nicht verstanden, wie das gehen soll, aber also gerade wenn Präsident Hinckley damals gesprochen hat, ich wusste das einfach und diese Männer haben mir so viel bedeutet und das ist bis heute so, dass ich kaum verstehen kann. Ich glaube, es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Geschichte des Einzelnen an, aber für mich ist es so, dass ich sie sehe und alles Sinn ergibt, wenn sie sprechen. Ja, und ich einfach weiß, dass der Herr sie geschickt hat und berufen hat. Und ich nicht verstehen kann, wie man ihnen zuhört, nicht direkt sagen kann, oh ja, das ist alles richtig. Ich bin so begeistert von ihnen und sie bedeuten mir sehr viel. Und das ist natürlich, den einen oder anderen hat man als Person auch, den hört man gerne sprechen oder da hat man mit dem, was sie gesagt haben oder in der Zeit, als sie berufen waren, besondere Erlebnisse gehabt. Aber es gibt ja auch schon so viele andere Apostel. Also wenn ich in meine Jugend zurückschaue, sind ja fast alle 12 neu besetzt. Nicht alle, ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, Präsident Nelson ist ja echt schon lange dabei. Aber da sind ja einige neue dazugekommen. Und es hängt nicht unbedingt an den Personen. Es ist dieses Amt und es ist der Herr, der durch sie spricht und durch sie arbeitet. Und das ist einfach das, was mein ganzes Leben so durchzieht und was mir immer Kraft gegeben hat.
Ja, das ist bei mir ganz genauso. Für mich war das Präsident Monson, das war ja. so der, ich glaube, der Prophet, den man in der Jugend hat. Mhm. Ich glaube, dass er so einen ganz besonderen Eindruck hat, weil das die Zeit ist, wo man so richtig bewusst beginnt, sich mit auch den Präsidenten und Propheten und den Aposteln und der Generalkonferenz und so weiter richtig zuzuhören und sich damit auseinanderzusetzen. Und genau das Gleiche. Ich wusste, der liebt mich. Ich habe ihn nie getroffen. Der wusste gar nicht, dass ich existiere, aber trotzdem habe ich, also ich wusste einfach, dass der mich liebt. Und das ist so ein mega Gefühl und so cool einfach.
Ja.
Und danke für dein Zeugnis da. Und ich kann dem nur zustimmen, dass ich überzeugt bin, wie gesagt, dass der Herr wirklich diese Männer beruft und dass er sie auch zu der Zeit beruft, wo genau sie wichtig sind für uns als Gemeinschaft, also für die Zeit, ne? Heute ist es eine ganz andere Zeit als noch vor 40 Jahren. Wir sind doppelt so viele Menschen hier auf der Erde als noch vor 40 Jahren. Und überhaupt die Menschheit ist ein völlig anderer. Also wenn wir jetzt die 40 Jahre von Präsident Nelson uns nur angucken, aber gehen wir 100 Jahre zurück nochmal. Also die Menschen verändern sich und der Herr beruft Männer, die damit umgehen können. Er inspiriert sie, damit umzugehen, das Richtige zu sagen in den richtigen Momenten. Und nicht nur für die breite Masse eben, nicht nur für so allgemeine Sachen, sondern wirklich für das Individuum. Ich liebe deshalb es, diese Face-to-Face zu gucken, weil ich finde, man merkt, wie sehr den Aposteln unser ewiges Leben und unsere Errettung am Herzen liegt und wie persönlich das ist. Und ich glaube von ganzem Herzen, ich bin davon überzeugt, ich habe ein Zeugnis davon, dass der Herr uns niemals in die Irre führen lassen würde von seinen Aposteln und dass er wirklich diese 15 Männer berufen hat, noch beruft, um uns jetzt zu führen und sicherlich auch in das Millennium zu führen. Und ich glaube, wenn wir ihm vertrauen, dann können wir gar nicht anders, als uns auf den Weg zu machen, zu ihm zurückzukehren.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.